Ja, liebe Gemeinde, wir sind in der zweiten Woche der Passionszeit angekommen und wir gehen jetzt festen Schrittes auf Ostern zu. Da passt es ganz gut, wenn in der heutigen Predigt ein Bibeltext in den Blick kommt, der uns auf Ostern hinweist und der quasi von Ostern her auf uns zukommt. Ich lese uns aus dem Johannesevangelium, Kapitel 3, die Verse 14 bis 21. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so musste der Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbart wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Ja, der Textausschnitt, den ich gerade gelesen habe, ist der dritte Teil aus einem längeren Gespräch, das Jesus mit einem jüdischen Schriftgelehrten führt, mit dem Schriftgelehrten namens Nikodemus. Und in diesem Textabschnitt hat der wohl berühmteste Satz oder Ausspruch Jesu seinen Ort. Nämlich die kompakteste und zugleich klarste Beschreibung, weshalb Gott seinen Sohn in diese Welt gesandt hat. Nämlich damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. In Sachen Klarheit und Verständlichkeit ist das mit dem Johannesevangelium ja manchmal so eine Sache. Es gibt so einige Abschnitte in dem Evangelium, die quasi hochphilosophisch sind und alles andere als leicht zugänglich. So beschreibt der Evangelist Johannes zum Beispiel das Kommen Jesu am Anfang seines Evangeliums in folgender Weise. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Im Anfang war es bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in die Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Kein Wunder, dass dieser Text bei den Krippenspielen zu Weihnachten nicht so häufig vorkommt. Auf der anderen Seite kann auch der Jesus im Johannesevangelium theologisch sehr komplex auftreten und reden. Zum Beispiel in einer sehr langen Brotrede im Kontext der Speisung der 5000. Aber das sollte uns nicht davon abhalten und daran hindern zu erkennen, dass der Evangelist Johannes in den wesentlichsten und wichtigsten zentralen Punkten absolut klar und eindeutig schreibt und beschreibt, wer Jesus ist. Und dazu gehört eben, dass Johannes, der Evangelist, von Anfang an herausstellt, dass alles im Blick auf Jesus nur von Ostern her verstanden werden kann und auf Ostern hinführt. Wenn man in die anderen Evangelien schaut, dann wird man feststellen, dass bei Markus Evangelium erst ab der Hälfte überhaupt der Kreuzestod Jesu in den Blick kommt durch die erste Leidensankündigung. Bei Matthäus ist es sogar noch etwas später. Lukas hat die erste Leidensankündigung schon etwas vor der Hälfte in Kapitel 9. Aber im Johannesevangelium macht Jesus schon im zweiten Kapitel die erste Anspielung auf seinen Tod am Kreuz. Als er in Jerusalem ist, beim Passafest und dort in einem Gespräch seinen Tod und seine Auferstehung andeutet, indem er den schriftgelehrten Juden sagt, ich kann den Tempel abreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Und sich dann seine Gesprächspartner wundern, wie das denn gehen soll. Und dann eben erläutert wird, Jesus meint hier seinen Leib. Und hier in Kapitel 3, Vers 14 in unserem Predigttext ist es die zweite Ankündigung, der zweite Hinweis auf den Kreuzestod Jesu. Die Erhöhung des Menschensohnes am Kreuz. So wie Mose in der Zeit der Wüstenwanderung eine Schlange am Holzstab aufgerichtet hat als ein Heilszeichen für die Juden, so wird das Kreuz zum Heilszeichen für alle Menschen werden. Und der, der an diesem Kreuz hängt, der soll zum Heil für alle Menschen werden. Und so philosophisch es im Johannesevangelium ab und zu zugeht, und auch unser Predigttext wird zum Ende hin wieder etwas komplizierter, da wird hier deutlich, worum es im Kern geht. Es geht um Liebe und Beziehung. Gott liebt seine Schöpfung und seine Geschöpfe noch immer, trotz aller Gefallenheit, trotz aller Finsternis, aller Dunkelheit, die sich in seiner Schöpfung ausgebreitet hat, trotz der Ablehnung, auf die Jesus als der Sohn Gottes immer wieder trifft. Gott liebt seine Geschöpfe so sehr, dass er sich ewige Gemeinschaft mit ihnen wünscht. Und in Jesus eröffnet er den Menschen, uns, einen Weg in diese Gemeinschaft mit ihm, jetzt und für immer. Und für diesen Weg in die Gemeinschaft mit Gott, in diese rettende Gemeinschaft mit Gott, da gibt es nur einen Schlüssel, und der heißt Glauben. Wer an Christus glaubt, der wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und Glauben, das meint auch im Johannesevangelium ein Fürwahrhalten und ein Vertrauen. Ein Fürwahrhalten, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und ein Vertrauen darauf, dass er durch seinen Tod am Kreuz den Weg zum Vater freigeräumt hat. Und in diesen beiden bedeutet Glauben ein Zurücklieben. Beziehung mit Gott einzugehen und anzunehmen. Und an dieser Beziehung entscheidet sich alles. Gott hat Jesus nicht in die Welt gesandt, um sie zu richten, sondern zu retten. Und da, wo wir Menschen uns auf diese Beziehung mit Gott einlassen, in Jesus Christus, wo wir ihn als Sohn Gottes anerkennen, und ihm unser Leben anvertrauen, da dürfen wir in der Gewissheit leben, gerettet zu sein. Und nach diesen klaren und ermutigenden Verheißungsworten schließt Jesus aber auch gleichermaßen eine klare, ja und auch vielleicht bedrückende Schlussfolgerung an. Denn wer nicht an Jesus glaubt, wer Gott, der seinen Sohn auf diese Welt gesandt hat, nicht zurückliebt, der spricht damit selbst das Urteil über sich. Da muss Jesus und da muss Gott gar nichts mehr sagen. Und Jesus macht dabei zum Abschluss seiner Rede deutlich, dass dieses Gericht, diese Unterscheidung nicht etwas Verborgenes oder Unsichtbares ist, sondern sich darin zeigt, wie Menschen leben und handeln. Und hier wird es dann herausfordernder, weil zum Ende des Gesprächs mit Nikodemus diese Rede Jesu schon doch etwas komplexer wird, durch diese Ausdrücke, böse Taten, böses Tun und Wahrheit tun. Denn all diese Ausdrücke, die werden im Johannesevangelium nicht wirklich erklärt. Wir müssen sie aus dem Kontext erschließen, müssen sie interpretieren. Und für das Verständnis sowohl von das Böse tun, als auch die Wahrheit tun, da gibt es allerdings einen gewichtigen Ansatzpunkt. Und der macht das Verstehen einfach und herausfordernd zugleich. Dieser eine Ansatzpunkt, um diese Begriffe zu verstehen, ist Liebe und Beziehung. Der gleiche Ansatzpunkt, der im Glauben und damit in der Beziehung zu Gott über gerettet sein oder verloren sein entscheidet, der bestimmt auch die Unterscheidung zwischen bösen Taten und Taten der Wahrheit. Ein neues Gebot gibt Jesus seinen Jüngern beim letzten Mal in Johannes 13, 34. Und an dieser Umsetzung entscheidet sich, ob ein Mensch die Wahrheit tut oder Böses tut. Und dieses Gebot lautet: Liebt einander. Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Dieses Gebot ist dem Evangelisten Johannes nach der Gradmesser und der einzige Gradmesser, ob Menschen wirklich aus dem Glauben an ihn und damit aus der Liebe Gottes herausleben. Im Johannesevangelium gibt es eine Erzählung, an der man diesen Gradmesser sehr gut testen kann. Auch der Satz, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein, der gehört zu den recht bekannten Aussprüchen Jesu, auch inklusive der Geschichte und der Erzählung, in der dieser Satz erfolgt. Fromme Juden, die es mit dem jüdischen Gesetz besonders ernst nehmen und sich besonders hervortun, die Gebote ganz genau zu nehmen, auszulegen, die erwischen eine Frau beim Ehebruch, schleifen sie zu Jesus und wollen von ihm bestätigt bekommen, dass doch Mose gesagt hat in der Tora, Ehebrecherinnen, die müssen gesteinigt werden. Und Jesus tut ihnen den Gefallen nicht und dann erst nach langem Drängen sagt er dann, wer ohne Sünde ist, der soll den Anfang machen. Und Jesus entlarvt in dieser Aussage das böse Tun dieser gesetzestreuen Juden, das nämlich jedweder Liebe entbehrt. Da ist keine Liebe für Jesus und ebenso wenig für die Frau. Und er entlarvt es, aber er spricht selbst kein Urteil. Das tun die Männer selber, als sie alle, ohne einen Stein geworfen zu haben, den Schauplatz der Handlung verlassen. Und genauso wird und muss auch der Ehebruch durch die Frau als böses Verhalten angesehen werden. Weil die Frau durch ihr Tun entweder ihre eigene Ehe oder die des Mannes nicht nur in Frage, sondern zerstört hat. Nicht nur in Frage gestellt hat, sondern zerstört hat. Es wird nicht genau gesagt, wessen Ehe da gebrochen wurde. Aber auch ihr gegenüber verhält sich Jesus nicht moralisierend, sondern liebevoll, barmherzig. Und die Aufforderung an die Frau, nicht mehr zu sündigen, die ist dann nicht nur bezogen auf die konkrete Tat, sondern insgesamt auf ihr Leben ohne Beziehung zu Gott. Ohne ihr Leben oder bezogen auf ihr Leben ohne wirkliche Liebe. Und das soll sie jetzt ändern. Sie soll sich öffnen für Gottes Liebe und dafür selbst richtig zu lieben. Und wer Gott liebt, wer an Jesus Christus glaubt, wer sich auf das Licht der Welt einlässt, der tut die Wahrheit. Mit dieser besonderen Zuschreibung beendet Jesus sein Gespräch mit dem Schriftgelehrten Nikodemus. Doch was heißt jetzt eigentlich dieses Wort Wahrheit, das für den Evangelisten Johannes eine so immense Bedeutung hat? In keinem der anderen Evangelien ist dieses Wort im Blick auf Jesus von Bedeutung. Aber Johannes überliefert es allein 25 Mal in seinem Evangelium. Ein Viertel aller Vorkommen dieses Wortes Wahrheit, die sind im Johannesevangelium zu finden. Was ist also Wahrheit? Das fragt selbst der römische Hauptmann, oder nicht Hauptmann, sondern Statthalter Pilatus in seinem Verhör Jesu kurz vor der Kreuzigung. Nachdem Jesus zu ihm gesagt hat, ich soll die Wahrheit bezeugen. Ja, Jesus soll die Wahrheit bezeugen. Er sagt die Wahrheit. So heißt es zum Beispiel in Johannes 8, 45 und 46. Aber noch viel grundlegender, er ist die Wahrheit. Das kam vorhin auch bei der Abfrage schon einmal. In Johannes 14, Vers 6 sagt er, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Gottes Wort ist die Wahrheit. Johannes 17, Vers 17. Und so hat es ja der Evangelist Johannes ganz am Anfang seines Evangeliums beschrieben, Jesus ist das lebendige Wort Gottes. Diese wenigen Aussagen, die reichen schon, um zu verstehen, was im Johannesevangelium mit diesem Begriff der Wahrheit gemeint ist. Wahrheit ist dem Grundsatz nach nicht mehr und keinesfalls weniger als Gott selbst in seiner Liebe zu dieser Welt und zu seinen Geschöpfen. Wenn Jesus die Wahrheit bezeugt, dann bezeugt er uns den liebenden und sich der Welt zuwendenden, barmherzigen Gott. Und wenn Jesus die Wahrheit ist, dann ist er der Lebende und er ist die lebendige und erfahrbare Liebe Gottes in Person. Und wenn Jesus die Wahrheit spricht, dann spricht er die Liebe Gottes in das Leben der Menschen. Und wenn wir diese Liebe Gottes an uns herangelassen haben, wenn wir uns von Gott lieben lassen, wenn wir uns von dieser Wahrheit haben finden und freimachen lassen, auch das kam vorhin zwischendurch mit dem Freimachen, dann werden wir selbst frei, nämlich frei zu lieben. Wir werden frei, Täter der Wahrheit zu werden. Das Herausfordernde an der Wahrheit, so wie sie Jesus bezeugt, verkündet und selbst ist, ist, dass sie auf der einen Seite absolut ist, aber auf der anderen Seite nicht statisch, nicht festgeschrieben, nicht dogmatisch. Und das ist der größte Konflikt, in dem gerade die schriftgelehrten Juden mit Jesus geraten. Sie suchen die Wahrheit in 613 Geboten der Tora. Und sie sind der Überzeugung, dieser statischen Wahrheit gerecht zu werden. Und Jesus hält ihnen dann mehr als einmal entgegen, dass sie gerade in ihrer Gesetzlichkeit die Wahrheit auf dem Weg verloren haben. Wer sich zum Beispiel nicht darüber freuen kann, dass ein Mensch am Sabbat geheilt wird, weil das Ruhegebot am Sabbat gebrochen wurde, der lebt alles andere als die Wahrheit. Das ist der Hintergrund einer der Begegnungen, die Jesus mit den Schriftgelehrten hatte, wo er am Sabbat einen Menschen geheilt hat. Die Wahrheit, von der Jesus Zeugnis ablegt, von der er redet und sie selbst bezeugt, die er selbst verkörpert, die ist absolut in dem Sinne, dass sie die Liebe ist. Aber Liebe ist eben nicht statisch, kann nicht festgeschrieben werden, kann nicht dogmatisiert werden. Liebe kann nur gelebt werden. Und deswegen hat sich Gott dafür entschieden, seine Liebe nicht nur in der Person Jesu Christi uns Menschen zu zeigen und erfahrbar zu machen. Jesus hat seinen Jüngern vor seinem Tod einen Tröster und einen Beistand zugesagt, den er mehrmals als Geist der Wahrheit bezeichnet. Und durch diesen Geist Gottes, durch seinen Heiligen Geist, können wir seine Liebe auch hier und heute noch erleben und erfahren. Auch wenn Jesus, die Liebe in Person, schon lange nicht mehr leibhaftig unter uns ist. Wenn er schon lange wieder in die Herrlichkeit Gottes zurückgekehrt ist. Durch diesen Geist der Wahrheit schenkt Gott uns die Gewissheit, gerettet zu sein. Und durch diesen Geist der Wahrheit will Gott uns befähigen, Täter der Wahrheit zu sein und immer wieder neu zu werden. Durch seinen Geist der Wahrheit will er uns befähigen, zu lieben und dadurch als seine Kinder erkennbar zu werden. In seiner Abschiedsrede an seine Jünger formuliert Jesus es so: Wenn der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Und damit ist nicht dogmatische Erkenntnis gemeint, auch nicht dogmatisches Erkennen von richtig und falsch, Gemeint ist das immer tiefere Hineinkommen in die Erkenntnis oder vielmehr die Kenntnis und das Erkennen, wo Gottes Liebe im Leben der Menschen tief wirken und hinauswirken kann in unsere Welt. Ich habe diesen Textausschnitt aus Johannes 3, 14 bis 21 als einen Bibeltext vorgestellt, der von Ostern herkommt und auf Ostern hinweist. Und wenn wir jetzt gerade in diesen Wochen vor Ostern eben auf Ostern zugehen, dann dürfen und dann sollen wir uns in besonderer Weise von Gottes Wahrheit durchdringen lassen, nämlich seiner absoluten Liebe für uns, die er am Kreuz für uns erwiesen hat, mit der er uns immer wieder neu liebt, trotz all der Momente, in denen wir nicht mit ganzer Kraft und mit allem, was wir sind, ihn zurücklieben. Und wir dürfen, nein, wir sollen uns durch seinen Geist der Wahrheit zu Tätern der Wahrheit machen lassen. Immer und immer wieder zu Liebenden, wie Gottes bedingungslose Liebe, die uns selbst rettet und frei macht, in diese seine geliebte Schöpfung zu seinen geliebten Schöpfen tragen. Und dazu befähige uns Gott immer wieder durch seinen Geist der Wahrheit. Amen. Vor dem Abendmahl singen